Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Zwitscher Gerede mit Paul und Florian.
Das bin ich.
Er sagt Hallo.
Das bin ich. Das ist übrigens Folge 43.
Gleich kannst du auch sagen, welche Uhrzeit es ist,
ja.
Welches Datum,
ja,
und welchen Bluttyp
wir haben. Werde ich tun, ja.
Wir haben wieder spannende Themen für euch vorbereitet, zu denen wir euch jetzt begrüßen wollen. Ja. Florian, willst du doch vielleicht mal den Leuten sagen, welches Datum es ist?
Moment, ich suche gerade meinen Blutspendeausweis.
Okay. Florian, während Florian das tut, möchte ich euch nochmal zum heißt das? Hochintellektuellen Podcast zu Zwitscher Gerede begrüßen. Wir werden uns heute, ja, ich will mal die Themen anreißen, was ich sonst nie machen darf, weil Florian so immer reinquatscht. Wir werden uns heute mit Impfgegnern beschäftigen. Mit der 40-Stunden-Woche, mit irgendeinem Screenshot von irgendeinem Drogenbaron, keine Ahnung. Und mit dem lieben Pimmel-Andy. Ja. Also wenn ihr das hier hört, okay, macht es nicht auf die Boxen, weil dann kommt die Polizei und nimmt euch euer Handy weg. Ja, das passiert. Ja, Florian, hast du deinen Impfpass gefunden? Deinen Blutpass gefunden?
Ja, also, heute ist der 24.10.2021. Lustiger Fun-Fact dazu direkt. Gestern, am 23.10.
In Weihnachten denken sich Lidl und Co. und packen die Weihnachtsschokolade auf die Kasse.
Am 23.10.2001, wenn ich mich nicht irre.
Ja. Bist du geboren worden?
Nein, aber da kam der iPod auf die Welt. Das erste Ding, womit man mobil digital Musik abspielen konnte. Also es gab schon den Walkman, ne, aber das war ja Kassette, das war physisch. Ne. Da hat man dann MP3s. Ja, voilà. Ich weiß nicht, ob man das actually schon MP3s hat oder ob es da was anderes gab.
Es gibt keine Ei-Geräte, die eine Welt ohne 9/11 kennen.
Hä? 9/11 war schon. Achso, ja, doch, hast recht.
Oder
iPod oder sowas vorher? Es gab halt vorher den Macintosh, diesen PC quasi.
Aber das war ja kein Macintosh.
Ich weiß ja nicht, ob das Ding iMac dann noch hieß, schon bevor der iPod raus war, oder ob der iPod das erste mit i war. Das kann ich nicht sagen.
Das ist ja eine spannende Suche, auf die sich unsere Zuschauer begeben können.
24.10.2021 ist heute. Ja, wir nehmen 15:41 auf. Wir haben es am Sonntag geschafft, Sonntagnachmittag. Und meine Blutgruppe ist Blutgruppe A, Rhesusfaktor negativ.
Okay. Wenn ich jetzt also weiß, welche Blutgruppe du hast, kann ich dich umbringen, indem ich einen kleinen Schnitt in deine Adern packe und dann falsches Blut reinkippe.
Ja. Und falls jemand von euch diese Blutgruppe hat, die ist, glaube ich, vergleichsweise selten. Also nichts insane seltenes, aber schon halt nicht der Standard-Shit. Dann kann ich euch aushelfen. Ruft mich an.
Ruft an. 12 € der Liter. welche hast du nochmal? Ich habe es gerade nicht so gehört. A, B, negativ?
Positiv? A, negativ.
A, negativ. Das ist fucking selten.
Ja.
Das ist so selten wie 0 negativ, apparently. Das haben nur 6% der Leute.
Das ist doch nicht das Seltenste. Es gibt irgendwas, das irgendwie so ein oder so.
Ja, es gibt A, B negativ und B negativ. Aber so, ne? 6% der Leute ist schon wenig, weil A positiv haben 37%.
Naja, also es ist das 5-Seltenste. Also es gibt halt A, B positiv, was seltener ist. 0 negativ,
das heißt,
B negativ und AB negativ.
Ich hab.
Ja, I guess. Ist okay.
Aber nur 15% der Bevölkerung haben Rhesus negativ. Also, ne?
Ja.
85% sind Rhesus positiv.
Die Sache ist, ich glaube, das juckt eh nicht so hart, weil ich glaube, Rhesus negativ vererbt nur die Mutter. Aber ich bin mir da jetzt nicht sicher. Also, ich glaube, dein Rhesusfaktor hängt davon ab, was deine Mutter für einen Rhesusfaktor hat. Das führt auch dazu, dass quasi, wenn deine Eltern unterschiedlichen Rhesusfaktor haben, dass dein Dad dir nie Blut spenden kann.
Weil du das von der Mom kriegst?
Ja. Also, obwohl ich weiß echt nicht, ob der Rhesusfaktor einen harten Einfluss darauf hat, ob das Blut abklockt oder ob das nur die Blutgruppe ist, die da relevant ist für.
Ich glaube, das ist der Clock-Faktor. Ich bin mir nicht sicher.
Ja, ich auch nicht. Kennst du deine Blutgruppe, Paul?
Ich habe keine Ahnung, was für eine Blutgruppe. Woher weißt du das?
Ich hab Blutspenden.
Spendeausweis?
Ja.
Achso, okay. Ja, ich brauche keine 20 Euro. Das ist halt so ein Joke, wie wenn ich Geld dafür kriegst, das ist insane. Da haben wir jetzt mit, was war das? genau, mit Mihaus Mitbewohner gesprochen. Der hatte da eine Freundin noch da. Mhm. Und die meinte so, oh ja, ich kann hier im Monat 90 Euro aus Blutspenden kriegen oder in der Woche oder irgend sowas. Und wir so, warte, anstatt jetzt zweimal Blutspenden zu gehen, könntest du auch 2 Stunden unterrichten als Privatlehrer.
Ja, wenn jemand findet, der das will, ist das richtig.
Es scheint nicht schwer zu sein, weil Mihaus Mitbewohner kriegt da irgendwie anscheinend solche Deals.
Na, Blutspenden an sich ist halt so ein Ding, das ist readily available und du hast halt einfach quasi weniger einen Zeitaufwand für relativ gute Bezahlung. Also Blutspenden selber gibt ja nicht so viel, ich glaube, es gibt einen 10er oder einen 20. Mhm. Aber du kannst das auch irgendwie, ich glaube, zweimal die Woche oder so. Oder?
Du kannst auch noch Plasma spenden, das gibt richtig,
ja,
das gibt eigentlich das, was du machen willst.
Es ist halt dieses, es gibt immer eine Nachfrage und deswegen kannst du es einfach immer machen, theoretisch, wenn du halt in der Nähe von so einem Ding wohnst. Halt, ich würde jetzt nicht out of my way gehen, um da hinzufahren, nur des Geldes wegen, wenn ich jetzt halt nicht da moralisch dafür mich einsetzen möchte, dass ich halt ab und zu mal Blut spenden gehe. Und das halt auch nur gemacht, weil es auf Arbeit gab. Das war halt, ja, readily available dann. Also quasi sind Leute zu uns auf Arbeit gekommen von einem Uniklinikum und haben quasi gesagt, hier könnt Blut spenden und da habe ich mich für angemeldet.
Das wäre halt cool. Also actually dahin zu gehen, wo die Leute sind, aber das ist halt eventuell wieder Aufwand von denen. Das ist ja wieder so ein Logistikproblem.
Ja.
I don't know. Ich finde die Idee irgendwie weird. Ich mag meine Lebensessenz, wenn die bei mir bleibt. Aber ja, ist halt notwendig. Wir brauchen Blutspenden.
Ja.
So. Gut, haben wir wieder über ein Thema gesprochen, worüber wir nicht reden wollen. Also können wir aufgehen zum nächsten Thema. Womit willst du einsteigen, Florian? Fühlst du dich schon nach Impfgegnern? Wollen wir schon über Impfgegner reden?
Dann machst du erst Pimmel, Andy.
Okay, das ist ein äquivalent lustiges Thema. So, genau, worum geht's bei Pimmel, Andy? Das ist eine serious Debatte. Ja. Die Pimmel, Andy-Geschichte ist, dass anscheinend, allegedly, Andy Scheuer ein Pimmel ist. Und damit er das auch weiß und auch alle in der Stadt, haben ganz viele Hamburgerinnen und Hamburger Aufkleber verteilt. Und die Polizei muss die jetzt entfernen.
Auch wieder eine schöne Steuergelderverschwendung.
Es sind einfach, an solchen Pfosten steht einfach, Andy, du bist eins Pimmel. Was schon mal sehr schön, ja. Dieses eins statt ein zu benutzen, okay, das tut richtig weh beim Lesen. Und ja, weiß nicht, warum die Polizei jetzt entfernen soll.
Gib uns doch nochmal den Kontext, warum denn jetzt überhaupt Andy Scheuer ein Pimmel ist.
Warum das so ist. Das war doch der Typ, der einfach mal als Pimmel bezeichnet wurde. Von einem Mann auf Twitter.
Mhm.
Daraufhin war die Polizei bei diesem Mann und hat sein Handy mitgenommen, früh um 6.
Haben nicht sogar seine Bude geradet? Also sind die ja nicht richtig reingestimmt? Ist Account?
Ja, die sind da rein. 6 Uhr morgens, joink, Telefon mitgenommen. Ja. Und ja, dann haben wir halt den tollen Streisand-Effekt. Wenn du was unterdrücken möchtest, dann machen es alle. Und dadurch hast du jetzt halt einfach ganz viele Leute, die dich ein Pimmel nennen, Andy. Super. Aber ich wollte es vorhin schon im Podcast sagen, ja. Müsst jetzt aufpassen. Wenn ihr diesen Podcast auf Lautsprecher hört und euer Handy das mithört, ja, klingelt bei euch der Andy Scheuer. Das mögen manche gut finden, andere halt nicht. Aber ja, anscheinend muss da jetzt massiv Polizei wieder hin und es ist wieder so ein Wochenendsausflug. Es ist schon super.
Ich finde es auch ein bisschen belastend, dass du den Typ immer noch Andy nennst. Das ist nämlich Andy. Ja? Das ist ein Deutscher. Außerdem klingt Andy viel dümmlicher. Das passt zu ihm.
Das stimmt, ja. Das ist einfach die deutsche Aussprache von einem englischen Wort.
Ja.
Aber, warte mal, Nummer. Ich bin ja uninformiert und uninformiert. Heißt der Typ flat Andy Scheuer?
Der heißt Andy, ja. Nee, Andreas, oder? Andreas Scheuer, glaube ich.
Ja, wenn der Andreas heißt, dann kann ich ihn auch Andy nennen.
Nein, nenn ihn Andy. Oh.
Andi für Andreas ist übel.
Andi Feuer.
Stell dich an die Wand. Nee. Das kann ich besser.
Wie auch immer. Andi Scheuer ist ja, eh schon in Verruch geraten durch diese ganze Scheiße mit den Autobahnen da. Und ja, der Typ ist auch allgemein, ich hatte mal ein Interview von dem gesehen, ich weiß nicht, ob das bei Maybrit Illner war oder irgendeiner anderen Polit-Talkshow, das war halt, war gut cringe, ja. Der Mann ist durchaus verwirrt.
Ja.
Aber das sagen wir lieber nicht zu laut, sonst steht die Polizei vor unserem Haus und dann werden wir geradet, ne?
Modernes Swatting.
Wollen wir einfach weitermachen mit den Impfgegnern?
Eigentlich nicht.
Also es ist schon wieder so dieses Ding, es ist ein Sonntag, ne? Sonntags ja. Haben einfach Leute viel zu viel Zeit und deswegen denken sie sich, auf Twitter müssen wir debattieren, weil wir sind alle absolut dazu in der Lage und promovierte Virologen und shit, dass wir darüber eine eloquente Meinung haben dürfen. Dass Impfen wieder mal schlecht ist und die Langzeitfolgen, die nach 10 bis 15 Jahren kommen, nicht ausgequoren und analysiert ausreichend sind. Ich lasse mich da mal so in 30 Jahren impfen. Ja, Mann, let's go.
Nur mal so, ja, diese Logik ist ja, das ist ja jetzt wegen dem tollen, dem sehr guten Fußballspieler Kimmich ist das jetzt an sich wieder aufgetreten, wo er im öffentlichen Fernsehen behauptet, dass er sich nicht impfen lässt, weil es keine Langzeitstudien gibt. Mal ganz abgesehen davon, dass ich in 4 Sekunden Google nicht mal eine Definition für Langzeitstudie finden konnte, die auch irgendeinen Zeitraum dafür genannt hat. Ja? Und der einzige, den ich gefunden habe, war, normalerweise braucht Medikamente 10 bis 15 Jahre. Ja? Müssen wir jetzt erzählen, dass es Leute da draußen gibt, die sagen, ich will mich ja impfen, aber erst in 15 Jahren. Ja. Das ist doch keine ernsthafte Meinung. So, das ist nicht das, was du denkst. Du sagst nur, ich will mich nicht impfen lassen und ich zeig jetzt auf was. Niemand wird dich in 3 Jahren noch dazu fragen. Geschweige denn in 10 oder 15 Jahren. In 15 Jahren bist du tot. Niemand interessiert sich für dich in 15 Jahren. Egal, was du jetzt tust. Ja? Obama hat auch schon jeder vergessen. Gut, nicht jeder, aber, ne?
Wann war Obama Präsident? War das vor 8 Jahren?
2016 war, glaube ich, die coole Wahl für Trump.
Warte, war
also Trump 2008 bis 2016 müsste dann
noch. Hat Trump nur einmal gewonnen oder hat er zweimal gewonnen?
Er hat einmal gewonnen, danach hatten wir direkt Biden.
Ja, okay. Dann, ja.
Der übrigens, wo wir gerade dabei sind, nicht viel besser ist als Trump. Okay? Die Einwanderer-Camps existieren immer noch an der mexikanischen Grenze. Ja,
ich hab kaum was der Typ macht. Also ich hab noch nichts von ihm mitbekommen. Das ist einfach, als ob der zum Amt ist und seine Eier schaukelt. Würde ich aber auch so machen.
Korrekt. Und dann kriegen wir als nächstes wieder irgendeinen Idioten. Der Typ macht einfach nichts. Was übelst bescheuert ist. Weil Amerika kann weiter regressionieren.
was so in diesem Century so ab ist mit so Konzentrationslagern. Also wir waren da schon mal, auch wir hier. Und zum Glück haben wir das nicht mehr. Aber jetzt denken sich irgendwie die Amis und die Chinesen so, ja, lass das doch einfach auch mal machen.
Naja,
70 Jahre später.
Historisch gesehen kommt die Idee von den Amerikanern. Auch diese systematische Ausrottung von Leuten, die du nicht magst, ist eine sehr amerikanische Idee. Ich glaube, das erste Konzentrationslager hat ein Brite erfunden und dann in dem Ausmaß, was wir jetzt haben, dass das zur Auslöschung dient, das ist amerikanisch.
Da haben die Briten das nicht in Australien gemacht, um die Rohstoffe da auszubeuten?
Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es, also quasi das Konzept, so wie es die Nazis benutzt haben, das hat sich ein Ami ausgedacht. Oh. Also die waren da auch richtig big auf, ja, wir müssen den Genpool bereinigen und so. Das war damals einfach so ein Trend. Die, wie heißt das? Eulogy? Ach, wie fucking shit.
Ich bin gerne mal aus Zusammenhang raus auf den Twitter-Account von Biden gegangen, also von POTUS.
Ja.
Und der neueste Tweet ist einfach: My Build Back Better Agenda means free school for every 3- and 4-year-old in America, no matter the background. An sich klingt das gut, aber was machen denn 3- und 4-Jährige in der Schule?
Na, Vorschule?
Vorschule gab es da bei uns 5 und 6, oder? Also 2 Jahre bevor du halt eingeschult wurdest. Und mit 6 wurdest du dann eingeschult. 3 und 4 war das ist doch bei uns nur Kindergarten, oder? Also einfach Spiel und mach ein bisschen was mit Bauklötzen, die du irgendwie in gleichförmige Löcher stecken kannst.
Kannst du mir den Tweet mal schicken? Weil ich glaube actually, dass das bei denen ähnlich ist.
Ich schicke ihn da ja auf Twitter. Wie dem auch sei, durch diese ganze Kimmich-Debatte ist es halt jetzt gerade mal aufgeblüht und in dem Zug gibt es halt auch wieder Leute, die einfach nur auf so also sinnlos auf Fußball rumhacken und da quasi sagen, die alle, die Fußball spielen, sind übel dumm, Mann. Was halt auch wieder dem Ganzen nicht recht wird irgendwie.
Warte, was? Wie bist du jetzt dahin gekommen?
Naja, während du jetzt den Tweet recherchierst, würde ich nochmal eine Meinung zu dem Kimmich-Ding sagen. Und ja, ich habe halt bei dem unter dem Kimmich-Hashtag einfach nur gesehen, dass wieder Leute sich darüber lustig machen, wie dumm Fußballer denn seien. Und dass der da jetzt halt ein Negativbeispiel für ist, ist natürlich schade, aber das ist ja nicht die Regel. So, nur weil du krass Fußball spielen kannst, bist du nicht gleichzeitig dumm im Kopf. Diese Schubladendenken ist da schon wieder stark, aber ich guess, das sind auch Leute, die sich da, ne, auf seine...
Unerwarteterweise haben Menschen, die sich mit dem Thema nicht auskennen, über Personen, die da im Thema drin sind, eine negative Meinung. Wo habe ich das schon mal gesehen in dieser Welt? Schaut dort an meine heterosexuellen weißen Männer da draußen.
Ja, ist, was ich ein bisschen schwierig finde, ist halt auch gerade dieses, du musst dich ja um deine Impfung selber kümmern, ne? Das ist ja klar. Es wird niemand für dich jetzt sagen, du kriegst einen Impftermin, weil wir sind irgendwie in einem freien Land. Aber...
Das ist halt auch ein Logistikproblem. Es lohnt sich nicht, dem Typen einen Termin zu geben. Oder, keine Ahnung, Logistik ist das falsche Wort. Es lohnt sich nicht, dem Typen einen Termin zu geben und der so... Möchte mich aber nicht impfen.
Ja, nee, aber zum Beispiel, es ist ja auch nicht, es ist ja halt auch wieder so ein übelstes bürokratisiertes Ding in Deutschland, dass es halt eben nicht so einfach ist. Also, es ist nicht einfach, du gehst auf eine Website, klickst auf, ich möchte mich impfen und kriegst einen Termin zugeteilt, sondern du musst da halt irgendwie 1000 Sachen angeben und irgendwelche komischen Dinge und Shit. I guess es ist halt zur Prävention, dass sich irgendwelche Leute aus dem Ausland sich bei uns impfen lassen, weil Impfdosen sind und waren rar, inzwischen nicht mehr, aber waren eher. Aber ja, diese ganzen Bürokratieaufwand dahinter war schon wieder so, ich hatte halt auch keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen, bis einfach die Mom von meiner Freundin mir angeboten hat, dass sie das für mich macht. Dann meinte ich so, ja, okay. So, ich hätte das wahrscheinlich früher oder später auch gemacht selber, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich es gemacht hätte, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht gehabt. Also ich habe es ja, wann war ich? Im Juni, glaube ich? Das war
warst so, du vor mir oder nach mir?
Ich war auf jeden Fall vor dir. Ich war okay. Von unserer
Gruppe... Ich war 2. Juni, glaube ich. Oder 2. Juli. Ich weiß es nicht mehr auswendig.
Dann warst du eher Juli wahrscheinlich. Also ich war, bevor ich in Malle war, war ich schon durchgeimpft. Und das war... Es
ist gut, dass du dich impfen lässt, bevor du reist.
Und das war der 20.
Musstest du dann in Quarantäne gehen? Oder war das freigegeben?
Also es war basically so, ich hatte... Als ich in Malle war, hatte ich zwar schon die 2. Impfung drin, aber hatte noch nicht die 2 Wochen um. Und als ich zurückgekommen bin, war irgendwie 2 Tage vorher die 14 Tage umgelaufen. Heißt, ich kam quasi wieder und musste dann nicht mehr in Quarantäne. Weil eben ich seit 2 Wochen geimpft war. Ja. Auf dem Hinflug hatten wir noch einen Negativtest supplied, aber den wollten sie auch nicht sehen. Die haben mit dem Impfpass einfach gesagt, jo, passt. Also ja, da waren ja die 14 Tage auch egal.
Ja.
Also hatte ich wahrscheinlich meine erste sogar schon irgendwann im Mai. Und dann im Juni die 2. Wie auch immer, also es war halt relativ early für ohne Priorisierung. Also es gab ja erste Priorisierung, von wegen für Alte und Kritis und ne, sowas. Und später kam das dann von wegen, jeder kann sich impfen lassen. Und da war ich, glaube ich, relativ early mit dabei. Und das hätte ich auf jeden Fall selber nicht so early gemacht, weil es einfach schon wieder dieses so, ich hatte Homeoffice und ich bin eh nicht rausgegangen. Warum soll ich mir den Aufwand machen, diesen bürokratischen Umweg dazu gehen, mich zu impfen zu lassen? Mhm. Das hätten sie so viel mehr optimieren können.
Ich hätte halt auch Glück. Also ich bin halt auch nicht den offiziellen Weg gegangen, um mich impfen zu lassen. Weil das einfach bei uns angeboten wurde.
Ach stimmt, das in der Firma gemacht, ja.
Ja, und das ist halt einfach nice. Ja. So. Aber ja, die in dem Sinne nicht optimale Verteilung führt halt dennoch dazu, dass wir jetzt eine relativ hohe Impfquote insgesamt haben, was ich gar nicht mal schlecht finde. Was ich an sich nochmal nennen wollte, die Impfquote in Deutschland ist jetzt bei 69%. Ne? Deswegen, wir haben jetzt gewartet, bis sie so hoch ist.
Nice.
Actually, die Erstimpfung. Erstimpfung 69%. Herdenimmunität, ja, die ersten sagen 70%, die letzten sagen 90%. Wir sind also auf der Zielgeraden in Deutschland. Denn again heißt halt auch, 40% sind noch nicht geimpft, aus verschiedensten Gründen. Ich glaube nicht, dass wir 40% Impfgegner haben in Deutschland. Das wäre ganz schön viel.
Es gibt halt immer noch die Leute, die sich nicht impfen lassen können, aus Grund von Autoimmunität und so eine Scheiße, dass die halt einfach den Impfstoff
da einfach aber sterben. Aber da wären wir nicht bei 40 Millionen.
Das ist absolut richtig, ja. Aber das sind nicht alle, aber die gibt es auch noch. Also 100% erreichen wird es einfach nicht geben.
Dafür diese Leute haben wir die Herdenimmunität.
Ja. Das
es
ist
soll ja Leute zumindest geben können, die nicht geimpft werden müssen oder die Impfung nicht quasi haben müssen, weil sie nicht überleben. Letztendlich jeder Organspender, jeder Organempfänger ist auf Immunosuppressants, weil der einfach mal ansonsten das Organ wieder abgibt. Ja? Also Shoutout an alle Organspender da draußen, ja, lasst euch impfen. Weil ansonsten ist das absolut für den Arsch. Beziehungsweise, die können halt auch auf Flat nicht rausgehen, solche Sachen. Also, die müssen dann irgendwie in so einer Plastebox chillen. Ja, das ist halt kein Leben. Also, die Autoimmun-Boys. Oder die Immun-Suppressed-Menschen. Ich kenne den Begriff in Deutsch nicht. Also, ja, für die machen wir diese Herdenimmunität.
Ja.
Für die alten Leute, die wir nicht impfen können. Ja. Und für die Gesundheitssysteme, weil das ist fucking teuer, jeden Scheiß. Ja, wie die Switzer Menschen sagen, Covidioten. Das ist auch eines der schlimmsten Worte, die ich je gelesen habe. Im Krankenhaus liegen zu haben, das kostet einfach Geld. Ja. Und das braucht Platz. Und wenn wir den Platz nicht haben, dann sterben uns die Leute weg. Und vor allem auch die, die da eigentlich gar nichts mit zu tun haben.
Ja, aber, ist alles absolut richtig, kann ich nur zustimmen.
Ja. Was auch immer jetzt hier noch passiert mit diesem. Wir hatten ja noch diesen Hashtag auf Twitter, dieses plötzlich und unerwartet.
Mhm. Habe ich nichts so gelesen, weiß ich nicht, was da abgeht.
Basically, Impfgegner suchen sich einfach jeden, der stirbt. Und sagen einfach, hey, das war trotz der Impfung oder das war wegen der Impfung. Und das ist einfach fucking weird. So, ja, jemand, der 90 stirbt, wer hätte es gedacht?
Na, okay.
Aber ja, es ist. Also, du kannst diese Threads halt auch nicht lesen. Es ist halt wirklich einfach.
Einfach dumm. Weh im Kopf. Einfach Dummheit, ja.
So, die sind halt einfach. So, das Ding ist halt, du kannst ja auch nicht sagen, dass das irgendwie. So, es gibt ja Strukturen, die dazu führen, dass die Leute überhaupt dazu. Führen, das ist dazu, es muss ja ein Konstrukt geben, was dazu führt, dass Leute an sowas glauben. Ja? Natürlich gibt es immer statistisch gesehen, ja, irgendein Idiot denkt halt an irgendwas. Ja? Jeder Gedanke ist irgendwo in dem Kopf drin. Aber es muss ja irgendwie systematisch Gedankengut bei den Menschen vorhanden sein, dass sie halt da reinrutschen, so zu denken. Und das ist halt einfach problematisch. Also der einzelne Impfgegner ist jetzt okay, ja, der ist halt, ne? Aber jetzt so das gesamte Phänomen ist halt fucking weird. So, wie musst du im Kopf an sich drauf sein, dass das für dich akzeptabel ist, dich nicht impfen zu lassen? I don't know. Also, wenn du es kannst, so, wenn du absolut dazu in der Lage bist, dich impfen zu lassen, wenn du keine Faktoren hast, die dagegen sprechen, wie zum Beispiel, dass du eine Organspende erhalten hast, ja, dann kannst du dich als normaler Mensch impfen lassen.
Ja. Gut, wollen wir das Thema wechseln? Oder gibt es noch mehr, was du sagen willst?
Nee, es ist einfach ermüdend.
Ja.
So, ich hoffe einfach, es ist für mich einfach nur eine Statistik, ich hoffe einfach, dass es genug Menschen gibt, die keine Idioten sind, die sich einfach impfen lassen, damit die Impfgegner einfach ihr Maul halten, wenn wir das Problem weg haben. So, die gibt's dann zwar immer noch, aber weil keiner mehr sagt, impf dich, du Hurensohn, halten sie ihre Klappe. Und wenn wir die dann ausgrenzen müssen von mir aus, macht überall 3G-Regel oder 25G-Regel, was auch immer. Ja, mehr Gs bitte.
Es gab auch, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es gab vor 2-3 Tagen oder so die Debatte, dass auch auf Twitter, dass eben 2G-3G sehr diskriminierend gegenüber denen ist, die sich eben nicht impfen lassen können. Und fand ich einen interessanten Ansatz, weil an sich ist das wahr, aber die Leute, die da halt...
Nochmal...
Na quasi, pass Leute, auf, es gibt ja 3G und 2G. Ne? 3G ist ja quasi geimpft, genesen oder getestet und 2G ist ja nur geimpft oder genesen. Da ist quasi gar nichts mit Tests. Quasi da werden einfach flat Leute ausgeschlossen, die nicht immun gegen die Krankheit sind auf dem Papier. Und solche, die sich eben nicht impfen lassen können faktisch, die sind da halt komplett ausgeschlossen von dem Leben. Also wo halt 2G ist, kommst du ja literally gar nicht rein. Und ich sehe den Punkt, aber die Leute, die darunter argumentiert haben, waren halt hauptsächlich Leute, die einfach sich nicht impfen lassen wollen.
Also ja. Plötzlich interessieren sich die Impfgegner ganz, ganz doll für Menschen, die
reale Probleme haben, ja.
HIV haben oder was gibt's noch? Halt Organe gespendet bekommen haben. Ja.
Gut, aber wird eigentlich weg. Worauf ich nochmal hinaus möchte, das hat mich eigentlich eher so einen Denkanstoß gegeben. Das Thema selber an sich fand ich jetzt eher so, weiß nicht, medium interessant. Es ging darum, dass debattiert wurde, nicht auf Twitter, habe ich in der Tagesschau gesehen, wo es darum ging, ob man Lebensmittel und vor allem eben Gemüse oder Obst, ja, also halt frisch pflanzliche Lebensmittel, ob die in Plastik eingepackt werden müssen. Beispiel Gurke, Tomate, Äpfel, ne? Also was. In Deutschland gibt es davon ja super viel inzwischen einfach ohne Verpackung. Und das finden die meisten Leute auch gut so. Worauf der Artikel aber eigentlich hinauszielen will, ist, dass durch diese Einsparung an Verpackungsmüll halt Einsparung durch Verpackungsmüll passiert, aber natürlich auch dadurch mehr Lebensmittel weggeschmissen werden. Ne? Ich meine, die Leute packen das nicht einfach so in Plastik, weil sie Bock drauf haben. Die Idee ist schon dahinter, quasi den Inhalt des Pakets zu beschützen von Umwelteinflüssen. Ja. Ja? Mhm. Und Leute haben da quasi mal Rechnungen aufgestellt, wie viel mehr da verloren geht. Und das ist ein 0,5%. Also 0,5% sind bei hier, wo das... Hör mir zu. Der wichtige Punkt kommt gleich. Okay, 0,5% an Gurken, das war jetzt effektiv am Beispiel Gurken gemacht, vergammeln quasi oder werden schlecht oder spoilen oder werden zerdrückt oder was auch immer, dadurch, dass eben keine Plastikverpackung drum ist. Na?
Okay.
Und das
hört also mehr sich, als vorher.
Ja, mehr als vorher, genau. Das hört sich jetzt an sich nicht viel an, aber wenn man damit rechnet, dass, ich muss mir kurz die Numbers angucken, genau, Rewe verkauft pro Jahr nach eigenen Angaben etwa 100 Millionen Salatgurken ohne Plastikhülle, schätzt Weist, verdirbt etwa 0,5% mehr Ware. Da sagen alle, das ist nicht so viel, aber dann reden wir mal schnell über 500.000 Gurken. Und da hat der Mann halt einfach recht. So, ein 0,5% klingt nicht viel, aber als absolute Zahlen ist einfach aus dem Volumen heraus, und das ist ja nur Rewe, ist es halt schon insane viel Lebensmittel, die dabei weggehen. Und das ist halt nur auf Gurken bezogen. Ja? Das ist ja jetzt nicht noch so, dass da vielleicht andere...
Warte mal. Heißt 0,5% mehr verderben, dass jetzt 0,5% des Gesamtvolumens verderben oder dass die Menge der verdorbenen Sachen um 0,5%
hochgeht? 0,5% des Gesamtvolumens. Also wenn du sagst, 100% ist die Ware und mit Plastik verderben 5%, dann verderben ohne Plastik 5,5%. 0,5% mehr. Absolut.
Ja, da würde mich interessieren, was die aktuelle Zahl ist. Wie viel jetzt verdirbt. Wenn aktuell nichts verdirbt und jetzt gehen wir auf 0,5% hoch, okay, das ist viel. Wenn aber jetzt schon 2% verderben, dann können auch 2,5% verderben.
Ja, I guess, aber trotzdem, also einfach die absolute Number an Gurken, da fand ich interessant, ne? Und Gurken sind eigentlich noch sowas, so, die haben eine relativ dickere Schale schon, dass die da eigentlich relativ gut mit klarkommen, denke ich. Es gibt ja auch andere Sachen, die, ich sag mal, zumindest nicht fest verpackt werden, wie Weintrauben. Mhm. Die gibt's ja zwar nicht komplett lose, glaube ich, aber die gibt's dann so, wie so bei Blumen einfach nur, dass da wie so eine Plastikschicht drum rum ist, aber nicht in einem Plastikcontainer zum Beispiel. Und ich glaube, die sind davon zum Beispiel auch betroffen, dass die quasi so ineinander stacken und dann zerquetscht werden und sowas. Die sind, glaube ich, davon sowas harter betroffen. Halt basically Sachen, die einfach weicher sind als Gurken. Ja? Und was mich eigentlich dieser Artikel mehr zu denken gegeben hat, als jetzt dieses, okay, krass, da gehen viele Gurken kaputt, war eher so dieses, wir haben kein Jobgebiet so wirklich, was sich damit beschäftigt, über systemübergreifende Sachen zu analysieren, was besser ist. Also quasi... Der Rewe hat jetzt zum Beispiel da bundesweit oder in einem bestimmten Abteil, haben die quasi Experimente durchgeführt, von wegen wir verkaufen einmal Plastikverpackte und Nicht-Plastikverpackte, gucken, wo wir mehr Gewinn am Ende machen, mit einberechnet, dass bei den Nicht-Plastikverpackten eben mehr Verlust entsteht dadurch, dass die Sachen kaputt gehen. Aber ja, Leute kaufen ja mehr unverpackte Ware heutzutage. Das ist ja einfach ein Trend, ja, und das finden Leute toll. Ja? Dadurch rechnet sich das wahrscheinlich für den Rewe. Jetzt ist aber die Sache, rechnet sich das auch für den Verkäufer, also quasi den Produzent der Gurken, ne? Und durch die Nichtverpackung der Gurken gehen halt die Gurken verloren. Und wie viel mehr Aufwand ist entstanden, diese Gurken jetzt auszugleichen? Also sagen wir, Deutschland will immer noch 100 Millionen Gurken haben, aber 500.000 gehen einfach verloren, also 500.000 geht verloren. Und
so eine 500.000 nicht mehr herstellen.
Genau. So, und wie ist jetzt quasi die Menge an CO2 oder was auch immer, welchen Wert man jetzt auch immer vergleichen will, der für die Weiterherstellung von diesen 500.000 Gurken, sagen wir mal nochmal minus 5%, also sagen wir mal 600.000 Gurken, weil von den 500 gehen ja wieder 5% weg, ne? 0,5%. Ja. Quasi ob dann der Teil... Auf,
aber mach mal weiter,
ja. Ja, quasi ob der Teil dann sich am Ende immer noch rechnerisch lohnt im Punkt CO2-Ausstoß oder so. Oder ob es einfach dann flat besser ist, diese Dinger zu verpacken. Weil gerade bei Gurken ist halt die Plastikschicht insane gering. Die haben ja nicht mal irgendwie jetzt so bei Tomaten oder auch hier den Trauben, die wir vorhin hatten, haben die ja quasi wie so, ich glaube, Foodtainer heißen die immer auf den Kassenzetteln. Das sind quasi halt einfach so Plastikboxen, die so mit so Klickverschlüssen meistens funktionieren. Ja. Und die sind ja weitaus dicker auf jeden Fall schon mal und so ein härteres Plastik, als es nur diese Gurkenhülle. Das ist ja literally, als ob du jetzt einfach wie mit Frischhaltefolie das Ding eingewickelt hättest. das ist ja insane dünn, ja. Und die Produktion von Plastik ist halt inzwischen auch schon so durchoptimiert, dass da halt echt nicht mehr so viel Scheiße bei entsteht. Also Plastik an sich ist halt literally not bad. Der gleiche Punkt kommt auch in einem unteren Teil noch drauf. Wir haben ja jetzt ein Gesetz in Europa erlassen, dass wir keine Einwegplastik mehr benutzen dürfen. Keine Plastikteller, Plastikbesteck, Plastikstrohhalme und sowas, ne? Und jetzt nehmen ja viele hippe, hipster, coole Downtown-Restaurants, nehmen ja jetzt einfach so für ihre Drinks, anstatt irgendwelche Strohhalme, nehmen die einfach Macaronis lange, ne? Nudeln. Und das ist halt rechnerisch, hat jemand mal ausgerechnet, insane dumm. Weil es ist natürlich ein Lebensmittel, was du einfach verschwendest, bei dem bei der Herstellung viel mehr Scheiße in die Luft gepumpt wird, als wenn du einfach einen Plastikstrohhalm nehmen würdest.
Also ist es flat mal wieder einfach nur ein Marketing-Gag.
Eigentlich schon. So, und die Frage ist auch, was machen die dann mit den Macaroni, ne? Es gibt Leute, die essen jetzt die Nudeln irgendwie roh auf, ja? Aber das sind, glaube ich, die wenigsten. Und die meisten lassen ja irgendwie im Glas stehen.
Macaroni.
Was?
Macaroni?
Ja, Macaroni sind doch die mit dem Loch.
Ja?
Ja, und in so hippen Sachen gibt's einfach so Macaroni als Strohhalme. Weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Ich kenne sowas.
Ach so, um die Strohhalme an sich zu ersetzen.
Genau.
Ja, das war halt auch übelst der Joke. Die hätten wir halt auch behalten können.
Ja, darum geht's ja quasi. Also effektiv sind halt so, du kannst die Macaroni dann halt, die werden weggeschmissen, dann müssen sie wahrscheinlich verbrannt werden, weil du kannst die auch nicht recyceln. Die kommen ja nicht in Plastik, die kommen nicht in Biomüll, würde ich behaupten. Die würdest du halt einfach in den Restmüll knallen.
Wieso? Wenn du die einfach essen kannst, dann kannst du die auch in der Biogasanlage landen.
I guess.
Lassen. Oder auf dem Kompost.
Ich weiß halt eben nicht, ob die sich einfach zersetzen, wenn die getrocknet sind, weil da ist ja kein Wasser drin. Ja?
Naja, dann packst du sie auf den Kompost und der Kompost hat Wasser. Und dann lösen sie sich auf und dann wird das gegessen von irgendwelchen Viechern.
I guess. Also dann ist es wahrscheinlich nicht so schlimm. Aber so effektiv ist halt einfach die Produktionskette, die da hinten an den Nudeln dranhängt, viel schlimmer, was die Umwelt angeht, als die Plastikstrohhalme selbst. Also da haben wir uns halt echt nichts Gutes getan.
Ich finde auch, die Plastikstrohhalme wegzutun, war halt auch eine übelst random Sache. So, ich meine, Plastiktüten im Laden sind genauso, ist quasi von der Größenordnung wahrscheinlich verhältnismäßig. Ja? Die kannst du wenigstens noch wiederverwenden. Aber so, mach das mal. So, jeder Mensch hat 100.000 Plastiktüten bei sich zu Hause stehen. Das ist flipp das System. Und selbst da anzusetzen, das bringt auch nichts.
Also ich habe
halt. Also das sind halt alles diese ganze Runterbrechung des systematischen Problems auf, ich verzichte individuell auf Plastikstrohhalme und auf Gurken, die in Plastik eingepackt sind. So. Wir müssen alles davon wegmachen.
Und ja, die Industrie, das war ja,
da müssen wir wegmachen.
Das war quasi der Schritt mit, wir machen europaweit kein Einwegplastik mehr. Also es ist jetzt nicht mehr nur ein einzelner Verzicht. Ich weiß nicht, so persönlich gesehen habe ich weder für Plastik-Einkaufstüten noch für Plastik-Strohhalme irgendeinen Bezug, weil ich fand Strohhalme schon immer komplett useless, trinken einfach aus einem scheiß Glas, warum musst du das jetzt durch den Strohhalm zutschen? Und bei Plastiktüten...
Halt dein Maul.
Bei Plastiktüten hatte ich noch nie irgendeinen Grund dafür, weil ich habe einfach, wenn ich einkaufen gehe, nehme ich diese Jutebeutel, die wir hier haben bei uns. Da haben wir einfach von unserer Family welche bekommen, die werden einfach mitgenommen und dann packst du da ein Zeug rein. Und beim Dönermann sage ich immer, ich will keine Tüte, weil ich laufe natürlich 5 Meter. Da brauche ich auch keine Tüte so.
Dönermann eine Tüte? Ja, das ist ja.
So, ich gehe zum nächsten Dönermann und dann laufe ich 2 Minuten nach Hause, da brauche ich keine Tüte, um das Ding zu tragen.
So,
das
ist eher so gewackelt so.
In Alufolie.
Das Problem sind ja nicht Endconsumer, die eine Plastiktüte haben wollen. So, wenn ich wegfalle und keine Plastiksachen mehr kaufe, selbst dann ist es immer noch scheißegal. Das Problem sind ja quasi die riesigen Industriekomplexe davor für alles Mögliche.
Weltweit ist es halt schon ein Problem. Aber es hört halt nicht jeder damit auf. Ja, du individuell machst halt nichts, solange die anderen nicht mitmachen.
Nee, deswegen. Es geht nicht darum, dass individuell die Leute was machen. Es geht darum, dass Industrien und auf einer großen Skala was machen.
Ja, die müssen quasi umdenken. Und auf diese
Richtung sollte sich EU-Regelung geben.
Die müssen halt einfach sagen...
Denken, wenn die mal andere Sachen haben wollen. Also es ist eigentlich, selbst wenn das jetzt, wenn wir jetzt quasi das Plastik nicht mehr sehen, das ist quasi schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Weil es geht am Ende mehr darum, dass das Bild des Consumers ist, wir wollen kein Plastik haben und das ist gut, wenn du zeigst, dass du kein Plastik benutzt. Oh. Dann fangen die Industrien halt an, auf andere Sachen umzusteigen. Das sind dann zwar auch erstmal Marketing-Gags, aber 1000 Marketing-Gags sind halt auch, ne, ein Kulturswap.
Und irgendwann kommt halt vielleicht auch mal beim Marketing-Gag eine Idee dazu, die jetzt echt actually gehaltvoll und sinnvoll ist, um das Problem zu fixen.
Eben. Also, und das wird halt auch langfristig so bleiben, denke ich. Solange die Leute halt sagen, wir wollen was für den Planeten tun, werden die Firmen sich irgendwas ausdenken, was so aussieht, als würde das was für den Planeten tun. Google ist auch CO2-neutral seit ihrer Gründung. Wie auch immer das funktionieren soll. Ja, kauf dir einen Wald oder so. Jetzt bist du CO2-neutral, weil der Wald so und so viel CO2 aufsaugt pro Woche. Ich glaub's auch. Aber so, wenn das alle Firmen machen würden, ja, dann hast du halt ganz viele CO2-neutrale Firmen und dann hast du keine nicht mehr CO2-neutralen Firmen. Und dann ist es wieder okay, glaube ich. You know? Wo CO2 ist erstmal eine der Giftstoffe, die wir produzieren. Also ich meine, ja, man kann sich damit jetzt so auseinandersetzen, aber ich glaube, es ist trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung. So, Effort da rein zu putten, dass das Plastik reduziert wird und dass der Plastikmüll reduziert wird, ist halt immer eine gute Idee.
Ja.
Aber es ist halt einfach Marketing-Gag. Ne? Es ist immer noch Kapitalismus.
Ja.
So, gut. Wir hatten noch ein Thema, soweit ich weiß.
Ich hätte noch was Kleines, was ich kurz anreißen würde, dann können wir noch können noch ein bisschen abranden. Und zwar, ich habe auf der Tagesschau auch nochmal einen Bericht dazu gesehen, wo es darum geht, dass immer weniger junge Leute sich um ihre Rentenvorsorge kümmern, was fand ich interessant. Also es ist halt dieses Ding von wegen, wir wissen alle, dass wir keine Rente bekommen, aber es juckt uns halt auch einfach nicht. Also du bist halt so als normaler jugendlicher, junger Mensch, ne, bist du halt dann so, du hast Schule fertig, dann ziehst du in irgendeine Großstadt, studierst oder hast eine Ausbildung oder zumindest in eine größere Stadt, weil meistens, ja, wenn du halt nicht schon irgendwo wohnst, wo es Ausbildungsplätze gibt, wirst du halt bei dir nichts finden. Und dann machst du dort eine Ausbildung oder ein Studium und danach gehst du in den Jobleben und fängst dann mal vielleicht drüber an, nachzudenken, wie deine Finanzen stehen. Und dann bist du halt irgendwie 25 oder so. Ja. Und ja, das ist halt irgendwie eine interessante Ansichtsweise, gerade in einer Zeit, wo wir eben eigentlich wissen alle, dass wir keine Rente mehr bekommen, erst so spät damit anzufangen. So spät in Anführungszeichen. Das ist jetzt wieder so
ganz viel. Du kannst halt erst für eine Altersvorsorge sorgen, wenn du halt aus deiner eigenen Tätigkeit Geld verdienst.
Das ist prinzipiell richtig, aber also, es ist ja auch dieses, ne? Leute in den jungen Jahren fühlen halt den Konsum geiler, als eben für die Zukunft vorzusorgen. Das ist komplett verständlich. Ne? Jeder hat Bock jetzt gerade, wenn er jung ist, nochmal in Urlaub zu fahren, weil das kannst du halt dann mit 30, wenn du Kinder hast, vielleicht nicht mehr machen. Ja? Oder zumindest halt nicht mehr so in dem Maße, wie du es vorher machen würdest. Du kannst, wenn
wir 10 sind oder so, dann kannst du wieder in Urlaub fahren und dann hast du Familienurlaub. Das ist auch kein Urlaub mehr.
Ja, also du kannst halt nicht einfach, wenn du Kinder hast, dann noch nach Malle fahren und einfach 3 Tage am Stück wach sein und dich besaufen und irgendwelche Drogen nehmen.
Eben, wir wollen jetzt einfach Drogen nehmen, bis wir 30 sind und dann vielleicht dafür sorgen, dass es wieder Arbeitskräfte gibt in Deutschland. Ja, vielleicht.
Ja.
Wenn der Staat bis dahin gesagt hat, bitteschön, es lohnt sich. Weil gerade eben habe ich das Gefühl, es lohnt sich gar nicht. An jeder Ecke kostet ein Kind Geld und ich kriege nichts dafür wieder.
Ja, und in dem Artikel hier wird halt einfach nur beleuchtet, diese Ansichtsweise von wegen, wer jung ist, denkt nicht ans Alter, aber künftig wird es immer mehr auf private Vorsorge ankommen. Und der Trend geht eben in die andere Richtung. Also Leute haben einfach keinen Bock.
Kaufen.
Ja, genau. Also du musst halt basically irgendwie vorsorgen. Wie du das machst, ist ja bei dir am Ende. Ob du dir jetzt denkst, du
kannst es auch in die Matratze reinschneiden, ja.
Ja, oder sowas. Oder du machst halt einen breit gestreuten ETF oder du schließt irgendwelche Versicherungen ab. Das gibt's dann halt verschiedene Formen von Rendite, die dann am Ende wieder rauskommt. Aber prinzipiell ist das schon mal besser, als zu sagen, Koks und Nutten. Ja? Das ist vielleicht einfach nur ein kleiner Appell hier. Wenn ihr Geld zur Seite liegen habt, was ihr nur auf eurem Girokonto vergammelt, könnt ihr euch da vielleicht mal ein bisschen informieren und einfach überlegen, ob ihr nicht vielleicht lieber, anstatt dass das irgendwie, weiß nicht, die 300 Euro, die auf eurem Girokonto liegen, ob ihr die nicht irgendwo anders packen wollt. Und wenn es in der Versicherung ist, das ist immer noch besser als auf dem Girokonto.
Gut. Die eigentliche Nachricht ist, Girokontos sind schlecht.
Ja. Fick die Sparkasse.
Fick Sparkasse. Ich meine, das eigentliche Late Game ist ja, oder was heißt Late Game? Ich würde mal schon sagen Late Game. Das Late Game der finanziellen Erweiterung deines eigenen, you know, Networks, ja. Das ist ja eigentlich, ich verdiene so viel Geld, dass ich mir davon alles leisten kann, was ich haben will, alle meine Expenses durch sind und ich so viel zurücklegen kann, dass das reicht, bis ich irgendwie 100 bin oder so. Ja? Da will man ja eigentlich hin.
Ja, also du willst halt effektiv dahin, dass du alles covern kannst, was du jetzt gerade machst und ab einem von dir gesetzten Zeitpunkt nicht mehr arbeiten musst.
Ja.
Weil du brauchst dich eh nicht auf das Renteneintrittsalter verlassen, weil das juckt dich einfach nicht mehr. Weil wenn du da ankommst, kriegst du eh kein Geld. Oder irgendwie so ein Fuffi oder so. So, das heißt, du kannst ja auch einfach sagen, ich lege mir so viel Geld. Pass auf, du musst einfach überlegen, ich lege jeden Monat x Geld zurück und das mache ich dann in einer Höhe, dass ich bei Jahr x nicht mehr arbeiten muss. Beispielsweise, wenn du irgendwie 10.000 im Monat zurücklegst, musst du vielleicht mit 30 nicht mehr arbeiten. Wenn du nur 500 im Monat zurückgibst, dann, ne?
Na, sag es mal so, ja, wenn ich 1.000 Euro zurücklege, ja,
Ja.
Und das Geld, und wir tun jetzt mal so, als gäbe es keine Inflation, oder die Inflation ist ausgeglichen. Mhm. Aber ich habe jetzt, ich lege den Wert von 1000 Euro zurück und sage mir, okay, im Alter will ich jetzt jeden Monat von 800 Euro leben. Mhm. So. Dann ist quasi, dann muss ich quasi einen Monat arbeiten, um jeden Monat dann am Ende Rente zu kriegen von mir selbst.
Ja.
So. Ungefähr. Das heißt, was weiß ich, ich arbeite jetzt 40 Jahre, dann bin ich 60.
Ja.
Ja. Und dann kann ich 40 Jahre chillen mit halb so viel Geld jeden Monat.
Ja.
Aber dafür lege ich es auch nicht in die Rente zurück. So, ne?
Du wirst halt, auch in der Rente weniger Geld brauchen, weil halt in den ersten 40 Jahren bezahlst du wahrscheinlich auch noch ein Haus ab oder so. Das hast du ja dann am Ende. Das ist ja die Idee davon.
Als ich auf sowas mich einlasse, ja.
Ja. Oder halt irgendwelche anderen Besitztümer. Du hast dann vielleicht, keine Ahnung, einen Goldbarren im Kühlschrank liegen.
Ja, und wenn du halt Kinder haben willst, ne, dann ist es halt auch so, ja, du, die kosten halt Geld.
Ja. Das ist auch ein Investment.
Gesellschaftlich ja.
Human Resources.
Familiär sollten deine Kinder kein Investment sein. Oder zumindest solltest du es so verpacken, dass sie das auch wollen.
Ja, es war
deine Aufgabe ist es, dass deine Kinder, nachdem du sie erzogen hast, noch so sehr leiden können, dass sie das Gefühl haben, du darfst eine Rente in Ruhe und Frieden leben. Ja. Das ist eigentlich dein Ziel als Elternteil. Ja? Du solltest es nicht so hart verkacken, dass deine Kinder das Gefühl haben, du solltest einfach verrecken. Arbeite, bis du stirbst. Okay? Wenn deine Kinder das nicht denken, dann hast du ein paar Sachen richtig gemacht.
Nice.
Ist halt auch eine Option. Du kannst halt sagen, okay, ich investiere jetzt halt in meine Kinder. Keine Ahnung, ich gebe denen irgendwelche Privatlehrer oder dass die halt insane schlau sind. Ja, damit die mir dann richtig Kohle ranschaffen können, wenn ich alt bin. Vielleicht machen die ja das neue Konglomerat auf. Ja. Ansonsten, ne? Musst du dich aufs Sozialsystem verlassen.
Auch ein Weg, um die Rente zu fixen, ist einfach die Lebenserwartung zu senken, ne?
Deswegen ist das mit diesen Drogen nehmen auch eigentlich kein Problem.
Das ist halt eben auch die Idee, ne? Ich habe mir überlegt, als ich diesen Artikel das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir so, okay, das ist ja an sich ganz interessant, aber die Leute wollen einfach nicht für die Rente sparen, weil sie eh vorher sterben. Weil sie sich eben die Koks und Nutten rechnen.
Ich meine, das ist halt auch meiner Meinung nach das bessere Leben. Ich mache halt einfach auf Druffi, bis ich 30 bin und dann arbeite ich halt, bis ich verrecke. Aber dann hatte ich halt wenigstens eine geile Jugend. So. Dann plane ich jetzt noch, ich habe jetzt noch 10 Jahre ein nices Leben, danach arbeite ich, dass ich so viel Geld wieder hergeschafft habe, wie ich gekostet habe. Und dann kann ich auch sterben gehen. So, ich werde mir keinen Koks und Nutten reindrücken, wenn ich 70 bin, weil dann sterbe ich an einem Herzkasper. So, du kannst das einfach nicht mehr machen. Du kannst keine Drogen mehr nehmen, wenn du so alt bist. Dann landest du in der Klinik. Deswegen muss man das jetzt machen. Das ist ja das Problem.
Ja, Drogen sind teuer, wir haben kein Geld. Wollen wir das letzte Thema noch anreißen?
Ich würde eigentlich ganz gerne noch über Drogen reden.
Passt auch ins nächste Thema rein.
Wo war das jetzt?
Die 40-Stunden-Woche.
Ja, habe ich mir jetzt mit einem Kollegen unterhalten. Ja, wir müssen jetzt hier noch 10 Stunden arbeiten. Aber wir kommen nicht wirklich voran. Was machen wir da jetzt? Drogen.
Was?
War einfach so ein lustiges Gespräch, was wir hatten. Was mir auch aufgefallen ist, Rauchen, die Idee von Rauchen ist auch flat nur, ich möchte jetzt Drogen nehmen, aber nicht besoffen sein. So, ich möchte jetzt Nikotin in mein Gehirn, das ist ja eine Droge. So, das ist einfach nur, ich möchte jetzt Drogen nehmen. Ich muss mein Gehirn jetzt mit Droge vollpumpen. Das ist die Idee von Rauchen.
Kann ich nichts zu sagen, keine Experience dazu.
Und dass das einfach legal ist, ist richtig fucking faszinierend. Aber ja, es ist mir nochmal aufgefallen.
Also
die Kollegen, die einfach rauchen gehen, es ist so, dieser Mensch geht jetzt da raus, weil er Drogen möchte. Der möchte seinen Arbeitsalltag unterbrechen mit Drogen. Und das ist doch eigentlich das Menschlichste, was ich kenne.
mein Text der 40-Stunden-Woche ist einfach dieses so, ich bin jetzt seit zwei Jahren.
Im fünften Semester.
2 Jahren am Arbeiten, in Anführungszeichen. Erstens ja eigentlich quasi ein Jahr, weil ja die Hälfte der Zeit Uni war. Aber
ja, stimmt, der Uni haben wir ja 60 Stunden gearbeitet, nicht 40.
Es ist halt dieses Ding, was ich immer wieder mitkriege, ist so, meine ganze Arbeit, die ich mache auf Arbeit, kann ich in einer 20-Stunden-Woche auch erledigen. Und die restliche Zeit, die ich auf Arbeit verbringe, ist halt literally einfach nur wasted time. Also, literally, die planen damit, dass du auf Arbeit nichts machst. Oder sie geben mir einfach zu wenig Aufgaben. Also eins von beiden ist es. Oder ich bin einfach zu schnell. Weil es ist einfach so dieses, du bist auf Arbeit und du machst deinen Shit und ab einem bestimmten Punkt bist du so, okay, ich habe heute entweder genug getan, dass ich die Deadline schaffe, oder ich bin vielleicht fertig. Und bis dann die nächste Aufgabe kommt oder das nächste Problem embraced wird, was gefixt werden muss, vergeht halt Zeit, die ich halt unnötig auf Arbeit verbringe. Die ich auf Arbeit verbringen muss, weil wir haben Arbeitsvertrag für, in dem Fall jetzt 39 Stunden abgeschlossen.
Ich meine, was halt auch ein Ding ist bei mir, so, ich habe halt jetzt Kreativaufgaben. Ich kann nicht 8 Stunden lang Probleme lösen. Ja, ich kann, mein Gehirn ist nicht in der Lage, 8 Stunden lang darüber nachzudenken und Sachen zu designen. Das geht einfach nicht. Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich schaffe in der ersten Stunde schaffe ich 10 Einheiten und das geht dann runter auf 2 Einheiten in der 8. Stunde. Dass ich jetzt in der 8. und 7. Stunde noch 5 Einheiten schaffe, ist zwar sehr schön, wenn ich diese 2 Stunden aber einfach damit verbringen könnte, mein Gehirn runterzufahren, dann könnte ich in den ersten 6 Stunden sehr viel mehr schaffen. Weil was ich gerade mache ist, ich arbeite 6 Stunden und dann bin ich übelst burnt out von diesem Tag, mach noch ein bisschen was, aber halt schaff nicht wirklich viel und ich kann auch keine schweren Probleme mehr anfangen. Und gehe dann einfach nach Hause und denke mir, Junge, das so, wenn ich jeden Tag 7 Stunden arbeiten würde, würde ich das Gleiche schaffen. Wenn ich jeden Tag 6 Stunden arbeiten würde, würde ich auch das Gleiche schaffen. Ja. Ich hatte das am Anfang, ich hatte noch ein paar Überstunden. Ich habe einfach die ersten paar Tage, bin ich immer nach 7 Stunden gegangen und ich hatte so viel Energie die ganze Woche über.
Ja, es ist halt auch ein Konzept, was, glaube ich, vielen Leuten nicht gefallen würde. Ich aber relativ nice finde, wäre dieses, du arbeitest literally 7 Tage die Woche, aber jeden Tag nur 4 Stunden. Da bist du halt auch bei 28 Stunden, wenn ich mich nicht irre. 7, 14, 21, 28. 7, 4 ist 28. Ja, genau. Und bist halt immer noch slightly unter den 40 Stunden. Aber wenn du jetzt sagen würdest, du machst jetzt sagen wir mal, die 5-Tage-Woche, machst du dann 6 Stunden jeden Tag, dann bist du bei 30 Stunden. So, und dann bist du bei jeden Tag 4 Stunden einfach bei 28 Stunden. Das ist ungefähr das Gleiche, ne? Und du hast also aber einfach...
wenn ich kein Homeoffice habe, werde ich nicht für 4 Stunden auf Arbeit fahren.
Ja, das zielt auf Homeoffice ab. Quasi von wegen, du bist zum Beispiel jetzt 5 Tage auf Arbeit und 2 Tage das Wochenende bist du halt im Homeoffice. Ja?
Ja.
Oder halt meinetwegen noch mehr Homeoffice. Aber das wäre so das Minimum, was dafür applicable wird. Weil am Wochenende will ich auch nicht auf Arbeit fahren. Aber halt dieses, du hast Gleitzeit, dein Pensum ist gedacht auf... Du machst 28 Stunden und kannst am Wochenende im Homeoffice arbeiten, dann würde ich das wahrnehmen. Weil wenn ich halt am Wochenende eh um 8 wach bin und noch niemand da ist, mit dem ich irgendwas machen kann und jetzt auch nicht irgendwie mir früh mein Orangensaft-Frühstück mit im Pool gönnen will, dann kann ich halt auch einfach von 8 bis 12 arbeiten. Das ist ja halt auch literally nicht mal anspruchsvoll für mein Gehirn. Das ist einfach, dann hast du halt literally eine tägliche Routine und wirst da auch nicht am Wochenende rausgerissen.
Es wäre mal interessant zu sehen, ob so eine tägliche Routine vielleicht sogar besser ist, ja.
Eben. Also es ist halt wirklich dieses, du machst dann jeden Tag, hast du eine Routine, in der du arbeitest. Nicht dieses von wegen, du machst jeden Tag das Gleiche, das ist damit nicht gewollt, aber du hast halt dann effektiv jeden Tag mehr Freizeit individuell und machst jeden Tag eine Session, wo du dein Gehirn beanspruchst. Du hast dann nicht diese Phasen, wo du halt 8 Stunden jeden Tag von Montag bis Freitag performen musst, also wir jetzt vielleicht sowieso nicht unbedingt, wir sind noch auszubilden und shit, aber sagen wir, du bist irgendwie...
Da kriegt jemand einfache Aufgaben auf Arbeit.
Du bist jetzt irgendwie Herzchirurg oder so und musst halt wirklich, von dir hängen irgendwie Leben ab oder so, das wäre ja eine andere Nummer, ne? Und dann kommst du am Wochenende nach Hause und willst einfach nur dein Brain ausschalten und dich besaufen und Videospiele spielen oder so, das ist halt... Denn dein Körper wird komplett halt aus deinem Rhythmus auch rausgerissen, so. Das ist echt nicht gut.
Also, legit einfach 8 Stunden auf Arbeit zu sein, ist halt auch mehr so ein Ding, was ich vielleicht einmal machen würde pro Monat. So, wenn es mal sein muss. Das ist halt wirklich viel. Und wenn du das halt runterkürzt, ich meine, ich habe das gesehen, oder beziehungsweise ich kenne das Beispiel, ich glaube, das war irgendein Künstler oder so, der hat halt wirklich gesagt, okay, ich stehe jetzt um 8 auf, oder um 7 auf, Frühstück was, und arbeite dann von 8 bis 12. Und um 12 esse ich dann wieder was, und dann arbeite ich nochmal 2 Stunden, und das war's für den Tag, und dann mache ich Freizeit, oder kümmere mich um meine Wohnung, oder was weiß ich nicht.
Ja.
So, das Gehirn liebt Rhythmen. Und wenn ich aufstehe mit der Erwartung, ich muss auf jeden Fall um diese Uhrzeit denken, dann steht mein Gehirn auf und fährt alles hoch, was dafür notwendig ist. Ja, das ist Prep-Time. Ja, und dann kann ich da hocheffizient arbeiten. Ich weiß halt nicht, ob es tatsächlich so gut ist, man müsste dann halt so ein Ausgleichssystem schaffen, dass ich halt sage, ich habe dann halt die 52 Wochenenden habe ich als Urlaub einfach da oben drauf. Das wäre für mich halt interessant zu sehen.
Weiß ich nicht, bräuchte ich glaube ich nicht mal.
Ich will halt den Urlaub irgendwo hinsetzen, dass ich dann sage, ich habe halt wieder tatsächlich frei irgendwo.
Ja, ja, also du hast halt normal Urlaub, dann 30 Tage oder was das ist, aber du kriegst halt nicht jetzt einfach 52 mal 200 Tage for free, das ist ja schwachsinnig.
Na, haben wir doch gerade auch.
Ja, aber dann hast du einfach ein drittes Jahr, was du dir frei legen kannst, was halt, da kommt keine Firma mit klar. Wenn du einfach mal 3 Monate dann quasi Pause machst, dann ist halt einfach so, dann kann die dich literally ersetzen, so.
Musst du halt gucken, wie es läuft. Also externe Mitarbeiter werden ja auch immer so gebucht, dass sie dann da sind.
Also das fände ich einen schlechten Ansatz. Ich wär halt komplett fein damit einfach, weil ich habe ja auch dann insgesamt ein geringeres Workpensum, dass ich halt nur noch, ne, ich mache halt ein Drittel weniger basically, anstatt 40 halt 28, dass ich dann halt einfach den normalen Urlaub habe von 30 Tagen oder was auch immer normal ist. Und dann kann ich halt auch einfach mal, ja, Urlaub machen. Ja. Es ist halt auch dieses, ich würde mir einfach schon so viel Arbeitszeit sparen, wenn ich nicht auf Arbeit müsste. Ich habe halt jeden Tag nochmal eine Stunde extra, die Hin- und Rückweg ist. Und das ist halt wirklich einfach nur belastend. Ich hatte letztens was gelesen, wo es darum ging,
dass...
ich hatte letztens was gelesen, da ging es darum, von wegen, du hast die 40-Stunden-Woche wurde für einen Mann designt, der eine komplette Fulltime-Hausfrau hat. Und das ist halt einfach true. Ja. So, du hast halt einfach keine Zeit, wenn du 40 Stunden hast, nebenbei noch irgendwie dir für den nächsten Tag was zu kochen, für abends was zu kochen, deine Wohnung auf Stand zu halten und dich mental mal zu entspannen.
So, das geht halt, ja nicht. Effektiv hast du jeden Tag 12-Stunden-Tag.
Ich hatte einfach Tage, an denen ich von Arbeit gekommen bin und mich danach einfach direkt ins Bett gelegt habe. Weil ich irgendwie dann Überstunden gemacht habe oder so. Ich war Fuß irgendwie, sagen wir, ich bin um 6 aufgestanden, war um 7 auf Arbeit, hab dann bis 16 Uhr ungefähr gearbeitet, bin dann eine Stunde nach Hause gefahren, dann war es 17 Uhr, dann habe ich kurz was gegessen, dann war es 18 Uhr, dann habe ich ins Bett gelegt, damit ich morgen früh wieder auf 6 aufstehen kann.
Ja, das ist halt komplett bescheuert. Das ist halt wirklich ein viel zu langes Pensum pro Tag.
Ne? Und wenn da halt einfach schon die 2 Stunden Hin- und Rückfahrt rausfallen würden, hätte ich halt einfach 2 Stunden mehr.
Na eben, aber das Ding ist halt auch, du kannst ja auch mal durchrechnen einfach, wenn ich sage, ich stehe um 8 auf, dann fange ich um 9 Uhr an. Diese Stunde wird einfach von meiner Freizeit abgezogen. Und Freizeit heißt hier, ich darf mich entscheiden zwischen, möchte ich mich selbst entspannen und überleben oder räume ich meine Wohnung auf. Und das ist halt einfach kein Trade, den du haben möchtest. So zwischen, es geht mir gut und ich räume auf. Das ist halt irgendwie einfach ein richtig, richtig schlechter Trade. Also so oder so, das Play ist, reduziert die Gesamtarbeitszeit, die du erwartet wird, und macht, dass du sie besser verteilen kannst. Weil ich fände die Idee eigentlich auch ziemlich cool, dass ich sagen kann, ich kann jeden Tag eine bestimmte Zeit arbeiten und mich um Sachen quasi mein Project kümmern quasi. Es kann ja auch sein, dass ich irgendwie irgendwann, was weiß ich develope irgendwas. Ja, in der Eigenständigkeit. Ich entwickle ein Game oder so, ja. Dann würde ich mir halt auch sagen, ich arbeite jetzt jeden Tag da dran. Und dann aber auch jeden Tag.
Und dann aber auch jeden Tag nicht 8 Stunden.
Eben, sondern halt, ich finde kreative Lösungen für irgendwas. Ja. Oder ich programmiere irgendwas oder ich lerne irgendwas. Wer hätte es gedacht, man kann nicht den ganzen Tag lernen und das ist dann Langzeit im Gehirn. So, das sind ja alles Aufgaben, die einfach im Gehirn kreativ sind. Da musst du ja richtig viel tun für. Das ist ja ein richtiger Energieaufwand. Und den kannst du halt nicht 8 Stunden machen. Aber den kann ich jeden Tag 4 Stunden machen. Und das ist dann fein. Dann mache ich das eine Weile, komme mit meinem ganzen Kram hinterher und kann dann Urlaub nehmen, wenn ich halt Urlaub haben will. Oder wenn es im Projekt reinpasst oder irgend sowas.
Auch so eine Sache, die mich ein bisschen stört, aber ich verstehe die Gründe dafür, ist so Arbeitsschutzgesetze. Ne? Die sind ja eigentlich dazu da, damit quasi wir nicht ausgebeutet werden können von Arbeitgebern. Ne? Dass quasi gesagt wird, es gibt ja zum Beispiel auch trotz Gleitzeit darfst du ja nicht komplett variabel arbeiten. Ich weiß nicht, ob das Arbeitsschutz ist oder ob das actually nur bei uns so ist. Dass du quasi zwischen 20 und 6 Uhr darfst du quasi nicht arbeiten. Ne? Finde ich auch schwachsinnig. Genauso wie ich darf am Wochenende nicht arbeiten. Mach doch lieber in den Arbeitsschutz rein. Solange nicht zwingend erforderlich, muss der Arbeitgeber Gleitzeit geben. Also wo das halt nicht geht, ist jetzt irgendwie in Schichtbetrieben zum Beispiel, wo halt einfach literally um 24 Stunden jemand da sein muss. Oder irgendwie Fastfood-Ketten oder so, wahrscheinlich geht es auch schlecht. Aber in jedem Job,
wo Gleitzeit... Oder einfach so Durchsatzsachen. Wenn ich mir vorstelle, ich habe einfach eine Fabrik, wo Menschen drin arbeiten, dann können da halt 100 Leute gleichzeitig arbeiten, aber die 100 Leute können halt nicht 24 Stunden arbeiten.
Ja, also zumindest da, wo halt Gleitzeit geht, sollte Gleitzeit gehen und dann auch reale Gleitzeit. Ich darf kommen und gehen, wann und immer ich will, solange der Arbeitgeber nicht sagt, das geht nicht. Also wenn er halt selber sagt, halt zwischen
nicht, 20... Nicht, wo er sagt, sondern wo es einen Grund gibt.
Ja gut, aber wenn er halt auch sagt, von wegen, wir wollen niemanden, der um 20, von 20 bis 6 Uhr im Gebäude ist, dann ist das auch irgendwo verständlich, weil so, dann brauchst du auch wieder Sicherheitskräfte und so ein Scheiß, dass der in der Nacht jemand irgendwie die Bude leer räumt.
Sicherheitsdienst nachts.
Ich weiß gar nicht, ob unsere Pforte permanent besetzt ist oder ob dann einfach nur Kameras sind.
Also unsere ist permanent 24-7 besetzt.
Das könnte ich mir uns auch vorstellen, aber ich weiß es nicht.
So oder so, es ist ja auch, oder wie sage ich das jetzt?
Es wird einfach nicht prinzipiell verboten sein, Imo.
Niemand sagt, dass jede Person gerne und halt genetisch um 6 aufsteht und dann um 7 anfängt zu arbeiten bis 15:30 Uhr. Es gibt einfach Menschen, die arbeiten nachts besser.
Ja.
Flat. Denen geht's da einfach besser. Was auch übelst viel Sinn ergibt, wenn ich mir überlege, dass wir von Gruppenwesen kommen, wo welche teilweise nachts Wache halten müssen und dann welche tagsüber. Und das ist eine Arbeitsteilung.
Ja.
Ja. Und manche fangen halt besser 14 Uhr an oder 12 Uhr. Keine Ahnung. Literally 1 Milliarde Menschen, 24 Stunden, da wird es einfach eine Verteilung geben. Und wenn ich halt mal jetzt nachts um 3 arbeiten will, ja, dann go for it, Junge. Irgendwelche weirden Kollegen, die mir 20 Uhr E-Mails beantworten, das kann ich auch. Aber dann halt aktiv und nicht nachdem ich schon 8 Stunden gearbeitet habe.
Ja.
Diese Möglichkeit sollte es wirklich einfach geben, das stimmt.
Gut.
Und halt auch dieses
ja?
40-Stunden-Woche ist auch einfach, dass das so, so drin ist irgendwie. Es ist so erwartet. Aber ich glaube, irgendwie literally 30% der Arbeitskräfte sind Teilzeitkräfte.
No.
Also es ist insane, dass das so kulturell einfach übelst drin ist, aber es machen einfach echt nicht so viele Leute.
Ja. Haben wir gut beleuchtet, das Thema, würde ich sagen. Wir sind jetzt bei 55, 56 Minuten. Möchtest du noch deinen Plug raushauen und dann verabschieden wir uns von den Leuten?
Ja, verabschieden. Und zwar, ja, neues Videospiel ist jetzt vor 2 Wochen rausgekommen oder so.
Letzte Woche, glaube ich, aber nicht sicher. Ich glaube, vor 6-7 Tagen oder so.
Innerhalb der letzten 24 Tage.
Ja.
Inscription. Ja. Zocken wir gerade alle, glaube ich.
Gefühlt, ja.
So, wir zocken es alle. Ist ein, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll.
Es ist eine Experience. Du kannst es nicht beschreiben. Es
ist eine Experience. Ja, es ist... Also, die Grundspielmechanik ist halt, dass du einen... Du hast ein Card-Game, basically. Aber so... Es ist so viel mehr. Ja? Es ist eigentlich wie bei Hearthstone. Der Grund, warum du spielst, ist nicht, dass es ein Card-Game ist.
Also, ich kann ja vielleicht noch ein bisschen mehr beleuchten. Ich habe das Game jetzt schon durchgespielt heute. Die anderen sind noch nicht so weit. Das Game ist nicht nur ein Card-Game. Das Ding hat unglaubliche Depth. Also, es ist wirklich. Es ist eine übelste Experience und es hat eine Playtime von ungefähr, ich glaube, 12 bis 20 Stunden oder so. Was halt für den Preis, glaube ich, von 10, 12, 13 Euro oder so ist es, glaube ich, gerade. Ist, glaube ich, auch
im Rabatt. 99 ist noch bis 1. November im Rabatt.
Okay. Aber finde ich für den Preis gerechtfertigt und kann ich nur weiterempfehlen.
Nee, also es ist auch wirklich unglaublich gut angekommen. Ich sehe gerade, die meisten Leute haben so 16, 12 Stunden. Ich hätte eine 40 Stunden. Ich weiß nicht, warum hier Leute so lange gezockt haben. Ich glaube, ich habe jetzt 3-4 Stunden gesehen von dem Game. Devolver Digital hat es gepublished. Die machen irgendwie immer sehr, sehr gutes
Zeug. Ja.
Es ist sehr cool. Du hast auch so einen... du interagierst halt auch... Du kannst halt quasi vom Tisch aufstehen. Ja, du spielst halt quasi Haus dann auf dem Tisch. Dann kannst du aufstehen, dann kannst du ringsrum Sachen machen. Es gibt eine übelst diepe Lore ringsrum. Es gibt so einen... Es ist so ein Thing von wegen... Du musst so rausfinden, was eigentlich los ist. So, du bist so ein bisschen gefangen und musst rausfinden, warum du eigentlich hier bist. So. Ja, das ist nicht nur so, du spielst jetzt Kartenspiel, sondern es ist so, warum spielst du Kartenspiel? Und das ist creepy. Und die Musik ist insane geil. Das Sounddesign ist übel nice. Es ist alles sehr... Es ist sehr, sehr nice insgesamt. Und es gibt halt auch wirklich... Es wird auch nicht langweilig.
Nee,
so immer, wenn du eine Karte 2-mal gesehen hast, siehst du die nächste.
Also auch
wenn
so,
du die Mechanik 3-mal gesehen hast, siehst du eine neue.
Ich bin ja auch absolut nicht der Typ für Singleplayer-Games, aber das Ding habe ich halt literally in 2 Tagen durchgespielt.
So, du kannst es einfach durchsuchen. Und es ist, ja. Es ist ein bisschen dunkler Horror oder so, vom Feeling her.
Ich aber weiß es nicht. Ist halt nicht so. Du hast halt schon.
Es ist nicht so Jumpscare-Shit.
Ja, es ist halt schon so, du kriegst so Chills, aber es ist nicht so, dass du
jetzt von der Tür ausspringst.
Die Idee ist creepy.
Ja. Die Idee ist creepy und das, was du siehst, ist creepy. Aber so, du wirst halt nicht gejumpscared von wegen. Ha, lautes Geräusch. Haha, da haben wir deine Fight or Flight Response getriggert. Silly uns.
Gut. Dann. Verabschieden wir uns bis zur nächsten Woche.
Ja.
Weiß gar nicht, ob da. Oh, da ist Halloween.
Ja, Florian.
Stimmt.
Welches Saufgelage hast du für Halloween vor?
Das besprechen wir privat.
Sehr gut. Dann wünschen wir euch allen noch eine schöne Woche.
Jo.
Ja, möge sie nicht 40 Stunden sein und wenn doch, dann tut es uns leid. Wir arbeiten dran.
Wählt uns!
Bitte nicht, Alter, ich will nicht die Politik.
Ja, gut. Okay. Bis dann.
Ciao.